So, heute gibt es mal wieder eine neue Folge von unserem Podcast 2 vor 12, ist die Welt noch zu retten? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber tatsächlich ist sie das. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die auch was tun. Deswegen bin ich super froh über den Support, den wir bei dieser Folge erhalten. Ihr merkt ja schon, es ist nicht bei jeder Folge Support da, weil es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden oder ich sag mal Geldgeber zu finden, die sowas supporten, wenn es um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter geht. Ihr kennt das Problem, die Menschen, die Welt zerstören, die verdienen viel Geld, die Menschen, die Welt retten, die verdienen eher weniger. Und das ist, sollte man eigentlich irgendwie umkehren, finde ich. Aber deswegen bin ich besonders froh über den Support von einer, ja, ich sag mal, fast schon befreundeten Stiftung. Und zwar habe ich schon ein paar Mal was zusammen mit der Audi-Stiftung für Umwelt gemacht. Und die haben gesagt bei dieser Folge, Mensch Robert, finden wir gut, wir supporten euch und an dieser Stelle vielen Dank, liebe Audi Stiftung für Umwelt. Ich habe mit denen, wie gesagt, schon einiges gemacht, also Vorträge gehalten, Workshops gemacht für Kinder und so weiter und habe mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschnüffelt, was die eigentlich so treiben. Von Bienen über Bäume, über Vernetzung, Plastik, Littertraps und so weiter, also die machen wirklich super viel. Und apropos Littertraps, das ist auch so ein Projekt, was mir persönlich besonders gut gefällt. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund vom Ocean Cleanup. Das heißt, irgendwelche, ich sag mal, großen Maschinen im Meer installieren, die Babyschildkröten, Plastik, Quallen, Zooplankton und so weiter raussammeln und sagen, wir räumen den Ozean auf. Das klappt nicht. Man muss das vorher machen. Und das Schöne an diesen Littertraps in den Flüssen ist natürlich auch, erstens, die sind aus recyceltem Material, was ich auch geil finde. Und das ist auch keine super krasse, schwierige, super schwere, riesige Monstertechnologie, die man nur mit Schiffen und Kränen irgendwo hin transportieren kann. Es ist einfach, es ist klein, es ist mobil, es ist weltweit einsetzbar. Also sowas zu fördern ist tatsächlich total clever. Und von daher ist das gut, wenn sich eine Stiftung dafür interessiert und Projekte fördert, die auch tatsächlich etwas nützen. Und das ist in dem Fall definitiv so. Ja, also geht einfach mal auf die Seite audi-umweltstiftung.de, da könnt ihr mal sehen, was die alles so treiben. Und das ist wirklich ziemlich vielfältig. Das ist wirklich von Bienen über Bäume bis hin zu Plastik. Also da ist alles Mögliche dabei, was wichtig ist in der aktuellen Zeit. Und schön finde ich auch, das ist ein ziemlich cooles Buch, heißt Green Ovation, 50 Ideen und Technologien für eine lebenswertere Zukunft. Das ist von der Audi-Umweltstiftung rausgegeben. Und da kann man mal lesen, im Prinzip 50 Lifehacks im Prinzip, wie man sein Leben nachhaltiger gestalten kann. Also lesen, klicken und so weiter. Und jetzt fangen wir an mit unserer ziemlich besorgniserregenden Kunststofffolge. Also, los geht's.
Folge 2, Robert, unser Umwelttalk, 2 vor 12. Und wir sitzen hier zusammen, heute auch wieder mit einem wichtigen Thema. Und generell haben wir gesagt, dieser Podcast soll einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen dabei helfen, nachhaltiger und bewusster durchs Leben zu gehen.
Ich finde es cool, dass wir beide so zusammengekommen sind. Als Meeresbiologe, als Influencerin, du hast eine breite Basis. Viele Leute hören dir zu und gucken, was du machst. Ich erlebe es draußen live. Du fragst mich ständig Dinge. Wir reden ständig über Dinge. Und damit wir das nicht nur immer zu zweit machen, nehmen wir jetzt einfach das mal auf, was wir den ganzen Tag besprechen.
Richtig. So. Und damit ich es mir auch nochmal anhören kann. Ne? Ich weiß noch, du hast mir immer WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt. Das war für mich schon ein kleiner Podcast. Wenn du mit 10 Minuten was zu einem Thema erzählt hast, dachte ich, boah, Bombe, das müssen jetzt einfach alle erfahren. Und deswegen ist das hier eine super Möglichkeit. Und ja, so unterschiedlich unsere Jobs auch sind, ne? Du auf dem Meer, ich ständig am Handy, haben wir doch eine gemeinsam oder mehrere Gemeinsamkeiten, aber für diese Folge auch eine Gemeinsamkeit und das ist tatsächlich Plastik beziehungsweise Kunststoff.
Was uns ja ständig begegnet, überall. Genau. Dir im normalen Leben und mir natürlich auch, wenn ich morgens aufstehe und mir die Zähne putze, habe ich früher eine Plastikzahnbürste gehabt, heute hat sich das ein bisschen geändert, aber tatsächlich jedes Mal, wenn ich rausfahre aufs Meer oder wenn ich durch den Wald laufe oder durch den Dschungel oder durch eine Wüste, ich finde überall Plastik. Und egal wo.
Meer ist ein schönes Stichwort, denn genau deshalb habe ich dich ja damals auch gefragt, ey Robert, wie kommt überhaupt Plastik in die Meere? Weil ich nämlich ein Unterwasserfoto haben wollte und da schwamm überall Müll bzw. Plastik rum. Und
frag mal, wie es mir geht als Unterwasserfotograf. Ich will eigentlich Haie fotografieren und Fische und manchmal ist wirklich nur Plastik zu sehen. Das ist echt krass.
Dazu kommen wir nachher, glaube ich, nochmal im Detail. Inzwischen sagt man ja schätzungsweise, dass 8 Millionen Tonnen Plastik jährlich dazukommen in die Meere.
Klar, das ist so eine Zahl, die geistert immer im Internet rum. Die kann natürlich keiner überprüfen und genau messen. Aber du kannst es so vorstellen, dass pro Minute ein LKW-Ladung Plastik ins Meer gelangt. So, um und bei, ne? Und das passiert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also die 10 größten Flüsse der Erde in Afrika, 2 und 8 in Asien, bringen eine Menge Plastik ins Meer. Die sammeln das einfach auf dem Weg in Richtung Meer ein, da wo die Menschen leben und das nicht recyceln und eben in den Fluss werfen. Aber das kommt durch Schiffe, durch Kreuzfahrtschiffe, durch Recyclingwege. Also das weht auch mal vom LKW runter, das wird von den Möwen aus dem Mülleimer gepickt. Das hat jeder schon mal gesehen, wie die Rabenkrähen oder so einen Mülleimer zerlegen. ja, wo geht das Plastik hin? Das fliegt irgendwo rum. Das kommt durch deine Wäsche, wie du deine Klamotten wäschst, was für Kosmetikprodukte du benutzt. Genau. Es kommen durch 1000 verschiedene Sachen in ganz kleiner Form als Mikroplastik oder eben als großes Makroplastik, also als Plastiktüte, ins Meer. Und da landet das am Ende. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Am Ende landet das alles immer im Meer oder liegt im Dschungel.
Und man könnte jetzt erstmal sagen, ja, okay, es landet im Meer, es betrifft uns ja nicht, ist ja egal, okay, wir sterben jetzt vielleicht ein paar Lebewesen im Meer, aber ich glaube, du kannst ja ganz schön erklären den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum wir ohne das Meer gar nicht leben können. Also erstmal sollten wir darüber sprechen, warum ist es denn so wichtig, das Meer zu schützen?
Ja, also grundsätzlich sind alle Ozeane unser größtes Ökosystem, also über 70% unserer Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Und damit hängt natürlich alles zusammen. Das Meer beeinflusst das Klima. Aus dem Meer kommen ja über 70% unseres Sauerstoffs, den wir atmen. Wenn wir das Meer quasi verhunzen, dann verhunzen wir auch quasi unsere eigene Luft, unsere eigene Nahrungsgrundlage. Viele Menschen leben von Fisch aus dem Meer und von Meeresfrüchten. Also es ist ein wichtiger oder wenn nicht sogar unser wichtigster Lebensraum überhaupt. Und wenn wir da so viel Plastik reintun, dann wird es ganz schnell ganz schwierig. Weil das Plastik an sich und der Kunststoff haben einen sehr negativen Effekt auf das Meer, an allen Ecken und Enden. Und der ist groß.
Und um diesen negativen Effekt mal ein bisschen greifbarer zu machen, ja, vielen erzählst du es jetzt vielleicht und die sagen, ja, habe ich aber noch nichts von gemerkt, dass sich jetzt was für uns
ändert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Das ist genau das Richtige. Das ist draußen auf dem Meer, das sieht keiner. Das ist unter der Wasseroberfläche. Du guckst jetzt aufs Meer raus und siehst, ach ja, Mensch, sieht ja eigentlich ganz gut aus.
Sonnenuntergang dazu,
die Wellen, klasse. Und wunderbar. Super gut, aber es sieht keiner. Und da liegt, glaube ich, das ganz, ganz große Problem. Es sieht keiner. Und das, was du nicht siehst, das existiert für dich auch nicht. Aber wenn ich als Meeresbiologe wirklich draußen auf dem Meer rumfahre, meine Forschungssachen da mache, dann finde ich immer Plastik, was an der Oberfläche schwimmt. Ne? Das ist mein Gartenstuhl, das ist meine Plastiktüte oder ein Luftballon oder auch meine Zahnbürste oder eine Wasserflasche. Also das schwimmt da draußen rum. Aber gehe ich tauchen, dann zieht an dir wie so eine Art, musst du dir vorstellen, wie so ein Schneesturm an deiner Tauchermaske vorbei. Und das ist manchmal Plankton und manchmal sind das tatsächlich Plastikpartikel. Große und kleine, alles ist voll. Und egal, wo ich tauchen gehe, ich finde überall Plastik.
Ich wollte gerade sagen, du kommst ja wirklich immer mit irgendwelchen Plastiksachen wieder. Wenn ich bei dir in die Insta-Stories gucke, dann bist du immer dann wieder mit Plastik.
Du gehst auf den Tauchgang und findest auf jeden Fall Angelleinen, Angelhaken und Flaschen, die unten rumliegen. Teilweise Bootshälften aus Plastik. Also egal, wo man langtaucht, selbst im Naturschutzgebiet und in den besten Riffen der Welt, wirst du überall Plastik finden. Es ist tatsächlich einfach überall und immer präsent.
Und warum das präsent ist, müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären, warum Plastik eigentlich nicht einfach verschwindet.
Genau, also das meiste Plastik überdauert einfach viele Jahre. Ne? Also du nimmst du zum Beispiel eine Angelleine, die bleibt irgendwie 600 Jahre, eine Plastikflasche 400 Jahre, eine Plastiktüte, die düdelt da draußen 20, 30 Jahre rum. Es ist ja auf Basis von Erdöl. Und Erdöl, das baut sich nicht so schnell ab. Deswegen ist es ja auch immer noch da.
Sehr lange Haltbarkeit, ne?
Genau. Und Plastik wird natürlich noch versetzt mit allen möglichen Zusatzstoffen und so weiter, aber es bleibt einfach sehr, sehr lange da. Und es wird nur immer kleiner, verteilt sich im Meer. Und ich glaube, ein wichtiger Keyfact, den man mal verstehen muss und den die Leute eigentlich gar nicht so richtig wissen, das, was man da draußen sieht an der Wasseroberfläche, das ist 1%. 99% sind abgesunken, stecken irgendwo in der Tiefsee, stecken in Tieren, befinden sich in der Wassersäule, treiben rum in verschiedenen Meeresschichten. Also das, was du an der Oberfläche siehst, ist wirklich nur 1%. Und es gibt ja diese berühmten Meereswirbel, von denen immer alle sprechen. Und dann denkt man, ach, da kann man übers Plastik drüber laufen, so schlimm ist es nicht. Aber es gibt 5 große Meeresströmungen, gerade im Pazifik gibt es 2 große. Da sammelt sich einfach viel Plastikmüll. Wenn du jetzt da durchs Meer fährst oder dadurch tauchen gehst, würde halt überall Plastik rumschwimmen. Aber du kannst nicht drüber laufen. Ne? So viel ist es tatsächlich noch nicht. Aber wenn wir so weitermachen, wird es irgendwann so sein. Also Forscher haben mal ausgerechnet, im Jahr 2050 wird es so sein, dass wir vermutlich mehr Plastik im Meer haben
als Fische. Tatsächlich, ne?
Stell dir das mal vor.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Finde ich sehr, sehr krass. Und es gibt verdammt viele Fische da draußen noch, auch wenn wir natürlich überfischen, aber ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber die Vorstellung, dass da draußen mehr Plastik im Meer ist als Tiere, ist einfach
unheimlich
krass. Sehr. Ja. Beunruhigt aber mich sehr.
Das Schöne ist ja auch an unserem Podcast, dass wir nachher mit Lösungen und Lösungsvorschlägen auch rausgehen und dann gucken können, wie wir dagegen angehen können. Ne?
Wenn man bis zum Ende zuhört.
Davon gehen wir aus. Um noch mal 1-2 Fakten reinzuwerfen, so eine Aluminiumdose, ne? Also wenn man sich so eine Fanta kauft, die austrinkt und dann einfach mal ins Meer schmeißt, die braucht 200 Jahre, bis man die nicht mehr sieht. Und das bedeutet ja nicht, dass sie sich dann aufgelöst hat und das Plastik verschwunden ist, sondern das ist, sind wirklich kleinste Teilchen, die dann wieder, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber wahrscheinlich in den Fischen landen, mhm, weil die das ja dann mit essen, oder?
Oder in Tieren, die halt Plankton essen. Und das, ja, sind eine ganze Menge Tiere und filtrierende Organismen, die am Bodengrund hocken und so. Also es landet am Ende, egal wenn die Plastiktüte immer kleiner wird und so weiter, landet das in den Tieren, beziehungsweise im Wasser. Also das Plastik, was man sieht, ist klar, die Plastiktüte, die auf dem Meer rumschwimmt. Aber es gibt ja noch total viel Mikroplastik, was einfach primär ins Meer gekommen ist, durch zum Beispiel Kosmetikprodukte oder das irgendwo drin war, ein Peeling oder was weiß ich.
Aber auch, also, zum Beispiel unsere Wäsche.
Ja, oder unsere Wäsche, ganz genau. Ich habe zum Beispiel diesen Guppi-Freund, diesen Beutel, wo ich meine Wäsche reinstecke, dass die Mikrofasern nicht über die Waschmaschine ins System kommen. Das finde ich, glaube ich, ganz clever. Man muss da also auch aufpassen, wie wasche ich meine Wäsche, welche Outdoor-Klamotten habe ich gekauft, wie viel Fasern gehen da ab. Das sind, glaube ich, Millionen pro Waschgang so ungefähr, ne?
Genau.
Und das gelangt am Ende alles ins Meer.
Ja, man kann auch darauf achten, dass man nicht jedes Mal seinen Pulli wäscht, sondern erst nochmal aufhängt draußen und auslüften lässt. Habe ich ganz lange gar nicht gemacht, hat mir meine Omi gesagt, Mensch, Luisa, du bist doch so umweltfreundlich, häng die doch mal auf, dann musst du sie nicht immer waschen. Und da hat sie eigentlich voll recht, ne? Auch total. So sparst du natürlich wieder einen Wäschegang und somit weniger Plastik, was irgendwo halt dann ganz in den, genau, Meeren landet. Die Plastikkonsequenz, die ist ja auch in Deutschland angekommen. Stichwort Helgoland. Ich habe bei dir auf Fotos immer wieder gesehen, irgendwelche Seevögel, die sich in Netzen verheddert haben. Erzähl mal was dazu.
Ja, also das ist klar, gibt es super viele Plastikprobleme weltweit, die man nicht sieht und die unter der Meeresoberfläche stattfinden. Aber tatsächlich hier und da, wenn man genau hinschaut und gerade auf meiner Lieblingsinsel in Deutschland, Helgoland, sieht man die Konsequenz unseres Fischessens. Dort sitzen die Basstölpel, das sind 800 Brutpärchen pro Jahr ungefähr, also 1600 Vögel. Der Basstölpel ist der größte deutsche Seevogel, die kommen da jetzt gerade aktuell, im Frühjahr kommen die dahin und treffen sich dort zum Brüten. Und früher waren die Nester aus allen möglichen Meeresalgen, das heißt, die Männchen und Weibchen sammeln Sachen von der Oberfläche auf, bauen ihr Nest daraus. Und heute ist das leider ganz oft aus so Geisternetzteilen, aus sogenannten Dolly Ropes, also so Plastikteilen, die die Netze schützen. Und die hocken wirklich im Plastikmüll. Die füttern ihre Kids, also ihre jungen Küken, mit Plastikmüll. Die hocken teilweise da. Und so ein Basstölpel-Junges hat dann bis zu 900 Plastikteile im Magen. Die sitzen da mit fetten Bäuchen und verhungern am Plastik.
Unglaublich.
Die spielen mit den Plastikleinen, die verheddern sich da drin und dann ist es manchmal so, und das ist schlimm, dass ich das dokumentieren musste, dann hängen die ein Jahr später von ihrem Nest runter, aufgehängt am Hals, sind verhungert daran.
Das Bild habe ich gesehen.
Ja, und die Eltern brüten auf ihren toten Kindern vom letzten Jahr. Das ist einfach, das ist scheiße. So, und wenn du da oben stehst und dir das anguckst und denkst, oh, so jeder, der Fisch isst in Deutschland, ist dafür mitverantwortlich, weil wenn du zur Theke gehst, du kaufst dir einen Fisch und den muss ja jemand gefangen haben, ein Fischer, vorher, mit einem Netz. Das Netz reißt ab, bis zu 10.000 Mal pro Jahr in Deutschland und das landet am Ende im Vogelnest. Und die Viecher sterben einen sehr, sehr qualenvollen Tod. Und das live zu sehen, so die direkte Konsequenz unseres Konsums, das ist ganz schwierig. Und jetzt geht man natürlich hin und sagt, naja, warum räumt man die Netze nicht ab? Das hat Greenpeace zum Beispiel gemacht und hat diese Netze aufgeräumt, die Nester. Und ein Jahr später sieht das wieder genauso aus, weil das ist das, was die Vögel aktuell sammeln, was an der Oberfläche treibt, woraus sie ihre Nester bauen. Die Robben hängen auf Helgoland ab, da habe ich schon welche gesehen, die haben so einen Halsring, der einschnürt, weil sie durch ein Netz geschwommen sind oder so ein...
Ja, das habe ich auch schon öfter gesehen, das sieht echt gefährlich aus,
wenn die das umhaben. So ein scheiß Netz bleibt da um den Hals natürlich für immer und die Robbe wächst weiter, die stranguliert sich, das ist total gemein. Jetzt kann man dann natürlich sagen, die kann man fangen oder betäuben und dann schneidet man das Netz durch, ja, aber schießt du deinen Betäubungsfall in den Rücken, flüchtet die ins Wasser und ertrinkt unter Umständen. Das ist also alles gar nicht so einfach, ne? Also es ist wichtig, dass man den Strand sauber hält, das Meer sauber hält und auf solche Dinge einfach verzichtet und bei den Netzen zum Beispiel vielleicht eine Alternative findet, also Netze aus anderen Sachen herstellt oder andere Fischereimethoden anwendet, damit man nicht mehr diesen großen Eintrag an wirklich gefährlichen Geisternetzen in Deutschland oder auch in Europa und weltweit eben hat. Und naja, letztes Jahr kam so eine schöne Studie raus, die sagt, Mikroplastik das erste Mal Menschen nachgewiesen. Mhm. Das bedeutet einfach, am Ende landet der ganze Scheiß, den wir ins Meer geworfen haben oder der irgendwie durch uns ins Meer gekommen ist, auch wieder in uns. Und was das da mit uns Menschen macht, das weiß auch kein Schwein. Wir wissen nur, es kommt am Ende den Menschen. Aber was passiert dann? Geht es einfach wieder raus, löst es Krebs aus, schneidet es uns den Magen von innen auf an kleinen Stellen oder hat es irgendeinen Effekt auf uns? Das wissen wir nicht. Also auch gerade die Plastikforschung ist in den Kinderschuhen und jeden Tag findet man da was Neues raus. Vor anderthalb Jahren hat man herausgefunden, dass sich auf Plastikteilchen humanpathogene Keime anlagern. Das heißt,
was bedeutet das?
Humanpathogen heißt für den Menschen gefährlich. Und ohne das Plastik gibt es ja quasi gar keinen Lebensraum für humanpathogene Keime im Meer. Also du musst dir vorstellen, das Meer ist quasi leer, also durchsichtig. Und jetzt gibt es an manchen Stellen super viel Mikroplastik, das ist wie Schnee. Mhm. Das heißt, Keime haben Platz, wo sie sich ansiedeln können, auf Mikroplastik. Wird von Fisch gegessen, kommt über den Fisch in den Menschen. Oh, was das dann mit uns macht? Keine Ahnung, weiß niemand. Und das Krasse ist, du siehst das alles nicht. Und was man nicht sieht, das bekämpft man nicht. Und was man nicht sieht, das ist eben auch irgendwie nicht da.
Das ist irgendwie
und
das nicht ist, da, da denkt genau. man nicht drüber nach. Ne? Mhm. Und das sieht man dann auch nicht als Gefahr.
Das ist das große Problem. Aber ich halte Kunststoff und Plastik an sich für eine der größten Gefahren unserer Zukunft. Und eins der Themen, was wir unbedingt angehen müssen, und das Schöne ist, wir können es ja auch angehen. Weil das ist auch das Schöne an unserem Podcast. Wir geben immer Alternativen. Und jetzt kommst du ins Spiel, Lu. Keine Ahnung, sag doch einfach mal 5 Sachen, die du besser machst als früher zum Thema Plastik im Haushalt. Keine Ahnung, oder in der Kosmetik oder wie auch immer. Und go, weil du bist die Expertin dafür.
Genau.
Jetzt bin ich gespannt,
was
ich noch
lernen kann. Also das sind erstmal so diese Klassiker, die man wirklich richtig geil umsetzen kann, dass man eben nicht mehr sich Plastikflaschen kauft, sondern eine wiederverwendbare hat. Leitungswasser kann man überall trinken in Deutschland. Super, muss man sich nicht mehr Plastikflaschen für kaufen. Man kann eine Lunchbox sich mitnehmen, anstatt immer in irgendwelche Plastiktüten das einzupacken. Kosmetik ist aber auch, hast du ja genannt, ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema. A, kann man darauf achten, dass man keine Kosmetik mehr kauft, in der Mikroplastik enthalten ist. Da gibt es die schöne App CodeCheck, nennt die sich. Da kann man,
die benutze ich sehr oft.
Ja, da kann man prüfen, wenn man irgendwo im Drogeriemarkt ist, ob jetzt das Produkt, das ich kaufe, Mikroplastik enthält oder nicht. Dann kann man aber auch auf feste Seife umsteigen. Ja, man kann die Plastikverpackung weglassen. Hat meine Oma damals immer gemacht. Die hatte immer Seife bei sich und nicht einen Seifenspender, wo dann flüssiges Mikroplastik-Seifenzeug drin ist, sondern hat sich damit irgendwie sauber gemacht. Und das sind so kleine Sachen, die verändern deinen Alltag gar nicht groß. Also du wirst nicht, du musst dir nichts verbieten dabei.
Und du stinkst nicht auf
du
einmal.
Du stinkst nicht auf einmal, aber du sparst halt einfach enorm an Plastik und beeinflusst die Umwelt nicht negativ, sage ich mal.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, denn ich war vor ein paar Jahren, nee, so lange ist gar nicht her, vor einem Jahr, war ich mit dem Institut Senckenberg in einigen Süßgewässern in Deutschland unterwegs. Wir haben uns einen der besten Flüsse in Deutschland angeschaut, renaturiert vor 30 Jahren, sieht aus wie im Amazonas. Mega geil, der liegt in Hessen. Und Prestigeprojekt vieler Politiker, die sagen, oh, guck mal, hier haben wir renaturiert und der Fluss, der meandert so richtig schön in so Schlangenlinienkurven, toll bewaldet durch Hessen. Und dann gehst du ins Wasser und das ist wirklich wunderbar klar und das sieht alles cool aus. Und denkst, auch als ehemaliger Angler und Naturforscher jetzt, guckst du da hin und denkst, wow, super cool, haben die da nicht was Tolles geschafft? Und dann nimmst du den Kescher zusammen mit den Limnologen, das heißt die Menschen, die das Süßgewässer untersuchen, und kescherst in dem Fluss rum und nimmst Schlammproben.
Was genau habt ihr da gesucht? Also
ja, Tiere.
Tiere.
Und was lebt denn da in dem Fluss? Weil es ging darum, du sollst in einem Fluss in Deutschland, dem es gut geht, der EU-Wasserrahmenrichtlinie Güteklasse 1 hat, so wie die das mal haben sollen später alle, solltest du um die 100 bis 140 Tiere finden. Tierarten, also Insektenlarven, Fische, Krebschen, alles Mögliche. Gefunden haben wir 7. Im besten Fluss Deutschlands.
Das ist krass.
140 sollst du finden und gefunden haben wir 7. Das hat mich ganz krass schockiert. Und ich saß dann mit den Limnologen im Labor und wir haben uns die Viecher angeguckt, die wir gefunden haben, und das Wasser analysiert. Das sieht super klar aus. Die Wasserwerte sind top, aber die Tiere sind weg. Und das hat eine Ursache. Und man vermutet nicht, dass jetzt der Klimawandel alles ausrottet und so weiter, weil viele Tiere im Wasser können sich auch, ich sag mal, anpassen oder haben eine hohe ökologische Reichweite. Also das heißt, die kommen auch mit veränderten Temperaturen klar und so weiter. Und die kacken jetzt nicht gleich ab, wenn ein pH-Wert von 7 auf 7,1 steigt oder so. Aber die kommen mit Stoffen, die im Wasser enthalten sind, nicht so gut klar, die wir auch gar nicht kennen. Und ich zum Beispiel habe, wie du auch gesagt hast, ein Duschgel. Du guckst hinten drauf, da sind 40 Dinge drin. Ich verstehe kein Wort.
Keine Ahnung davon.
Keine Ahnung, was das ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was das im Wasser macht, denn es gelangt ja alles am Ende über das Rohrsystem, wenn wir es uns abwaschen, in der Dusche oder im Waschbecken, in die Kanalisation. Es wird biologisch gefiltert, aber eben nicht chemisch. Das heißt, es gelangt am Ende in den Fluss. Und was dann, keine Ahnung, wie die Stoffe heißen, ich habe nicht mal einen Namen für dich, so schwierig sind die. Was das am Ende mit der Fertilität, das heißt der Zeugungsfähigkeit von Insekten oder Fischen oder Krebsen in unseren Süßgewässern macht, das weiß kein Schwein. Das ist nicht untersucht, das weiß niemand. Und diese Stoffe verbinden sich. Also dein Duschgel vermischt sich mit meinem Shampoo und macht irgendwelche chemischen Verbindungen.
Die man noch gar nicht vorher irgendwie getestet oder erforscht hat, ne?
Und das ist genau das Problem. Alles, was wir sehen, ist die Konsequenz. Und das ist nämlich, dass Insekten und alle möglichen Viecher verschwinden. Und das kann unter Umständen oder hat garantiert mit unserem Konsum von Kosmetika und den eben falschen Kosmetika zu tun. Und mit unserem massiven Input an Mikroplastik und plastischen Substanzen irgendwie in unsere Flüsse und ins Meer. Und das ist erschreckend. Das finde ich wirklich krass, weil wenn man sich überlegt, dass wir kommen zu dem Thema sicherlich nochmal in einer anderen Podcast-Folge, Artensterben, Insekten und so weiter, aber dass die einfach alle verschwinden und dass das mit unserem Konsum von Plastik zu tun hat.
Und es ist ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es ist nicht nur der Konsum, beziehungsweise wenn Plastik in den Meeren landet, sondern die Herstellung, die ist genauso umweltschädlich. Ne? Wenn wir nochmal Stichwort Klimawandel, hast du halt schon angesprochen, Plastik hat auch einen großen Einfluss auf den Klimawandel, denn bei der Produktion von Plastik wird halt CO2 freigesetzt und gelangt dann in die Atmosphäre. Und diese CO2-Emissionen tragen dann zur Erderwärmung bei. Und dadurch gibt es zum Beispiel auch einen Temperaturanstieg in den Ozeanen.
In den Ozeanen, in den Flüssen allgemein. Die Wetterextreme werden einfach krasser. Wir haben, guck mal, jedes Jahr jetzt seit Wetteraufzeichnungen in den letzten Jahren ist immer das heißeste Jahr. Wir merken, dass jetzt das Wetter spielt überall verrückt. Und auch hier, Stichwort Klimawandel, das wird durch das Plastik tatsächlich angeheizt. Weil CO2 ist ein Klimagas, beschleunigt den Klimawandel und ich würde es schon gar nicht mehr Klimawandel nennen, sondern Klimakatastrophe, weil es wird sich wirklich wandeln. Wir merken das aktuell schon, die Daten sprechen einfach dafür und es wird in naher Zukunft, wenn wir nicht aufhören, tatsächlich zur Katastrophe. Und man darf nicht alles schwarz malen, sondern wir wollen ja mit unserem Podcast auch nicht nur Leute erschrecken, sondern man kann tatsächlich was tun. Es gibt super viele Projekte, die sich darum kümmern, die das eben verhindern wollen und die das Plastik irgendwo raussammeln wollen, die alternative Methoden finden, die alternative Produkte finden. Also es gibt ja auch genügend Menschen, die sich damit beschäftigen. Wie kriegen wir das jetzt, diesen Scheiß in den Griff quasi, ne? Und man hört immer von diesen Ocean Cleanup Projekten und so weiter. Aber nochmal, die Zahl 1% ist das, was man raussammeln kann.
Genau, da würde ich ganz gerne nochmal einsteigen. Ich glaube, das bekannteste ist ja von Bojan Slat, das Ocean Cleanup. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, was er da überhaupt gemacht hat.
Genau. Bojan war so ein visionärer, junger Niederländer. Also es war so ein Kid quasi, was ja angepisst war von der Ozeansituation, dem ganzen Plastik und was ändern wollte. Also wirklich edle Motive, total cool, hat super viel Geld gesammelt, so eine Crowdfunding-Geschichte gemacht und wollte dann mit dem Ocean Cleanup den Ozean sauber machen, gerade in diesem großen Pacific Garbage Patch im Pazifik. Viele Wissenschaftler haben dann gesagt, oh, Mensch, du Bojan, ich weiß nicht genau, also dein System, diese riesen Röhre da im Meer, die hunderte Meter lang ist, mit so einem Netzvorhang, der da runterhängt, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, unter anderem auch ich. Ich war von diesem Konzept überhaupt nicht überzeugt, weil...
Weil, kann ich mal ganz kurz reinwerfen, du ja auch, glaube ich, gesagt hast, hey, da werden dann auch Fische, Schildkröten und alles halt mit eingesammelt und da wird gar kein Unterschied gemacht.
Nein, weil dieses Device, also dieses Gerät zum Ozeanplastikmüll raussammeln, unterscheidet ja nicht. Ach, Schildkrötenbaby, Qualle, Plastikteilchen, das nehme ich raus, die Babyqualle lasse ich weiterschwimmen, diesen kleinen Kopepodenkrebs, den lasse ich weiterschwimmen, hier wieder ein Plastikteilchen. Sondern es sammelt ja einfach alles auf, was an der Oberfläche schwimmt. Die Dinger sind verankert, in so einer Verankerung hat sich schon ein Pottwal verwickelt und ist gestorben. Also es hat auch einen negativen Effekt tatsächlich. Und wie man jetzt aktuell sagen muss, aktueller Stand jetzt, 2019, Projekt gescheitert.
Ist es, also das habe ich gar nicht tatsächlich mitbekommen. Also offiziell gescheitert und
klappt nicht.
Aber vorerst. Also wird er das noch weiter probieren?
Er wird das natürlich weiter probieren, weil das ist natürlich auch ein Visionär, der gibt nicht so schnell auf. Aber aktuell ist dieses Projekt tatsächlich gescheitert und funktioniert nicht, weil das Plastik treibt da wieder raus aus dem Device, das sammelt alles Mögliche auf. Und jeder Wissenschaftler, der Kritik geübt hat, hat tatsächlich leider am Ende recht gehabt. Ich finde es ja toll, wenn mich jemand wrongproof, ne, und sagt, Mensch, der Lehmann hat nicht recht gehabt und die anderen Wissenschaftler erst recht nicht. Aber es klappt leider nicht. Und es gibt natürlich auch einen Haufen andere Leute, die das mit 1000 verschiedenen Methoden probieren, das Ozeanplastikmüll rauszusuchen und rauszusammeln. Aber immer wieder stehen die vor einem und demselben Problem und das ist, die Maschinen, die das raussuchen, unterscheiden nicht zwischen Plastik und Tier.
So. Trotzdem muss man natürlich sagen, ich gehe da mit dir ja d'accord, trotzdem muss man sagen, dass es natürlich schön ist, dass es überhaupt so eine Visionäre gibt. Denn wenn es die nicht geben würde, dann würde das Thema erstmal gar nicht so in den Medien verbreitet werden. Auf jeden Fall. Und irgendwie geben die mir auch so ein bisschen Hoffnung und Motivation, dass da draußen halt Menschen sind, wie du und ich, die probieren halt, diese Welt zu verändern.
Das stimmt.
Und deswegen finde ich schon wichtig, dass daran gearbeitet wird, tatsächlich. Ja,
und die Maschinen und so weiter, die verbessern sich natürlich hoffentlich auch irgendwann. Und es gibt wirklich, also mir fallen bestimmt 10 verschiedene Varianten ein. Das ist auch der Seabin, also so ein Mülleimer, der so halb unter der Wasseroberfläche in jedem Hafen hängt, der da Plastik einsaugt. Oder das, wie heißt es, glaube ich, Sea Shark oder sowas. Oder Plastic Shark, so eine Art Drohnenboot, was in kleiner Version übers Meer schwimmt und Plastik aufsammelt. Also es gibt einen Haufen Sachen, die das wirklich probieren. Aber alle sammeln aktuell immer noch die Tiere mit ein. Und man muss sich auch überlegen, das ist, glaube ich, so ein bisschen diskutabel, lohnt sich das, 1% Plastik rauszusammeln, wobei 99% ja schon abgesunken sind. Also lohnt sich es, um diese 1% zu kämpfen und geile Marketingkampagnen zu machen mit Armbändern und allen möglichen Kram und damit Geld zu verdienen? Oder ist es eher der richtige Weg, dass man jetzt sagt, pass auf, ich kümmere mich lieber darum, dass nicht noch neues Plastik reingeht? Ist das nicht lieber der Schlange den Kopf abschlagen? Ist das nicht der richtige Ansatz an der richtigen Stelle? Keine Ahnung, was meinst du denn?
Da bin ich fein mit, wenn du das sagst, aber ich möchte mal kurz auf diese 99% zurück, nur dass ich es auch verstehe. All dieser ganze Plastik und der Müll, der schon auf dem Meeresgrund liegt, macht keinen Sinn, den da irgendwie rauszufischen, denn da würde man ja wahrscheinlich dann auch dementsprechend viel kaputt machen, oder? Da unten sind ja auch Korallenriffe, da leben Tiere, das heißt, jedes Mal, wenn ich da mit irgendwas lang saugen würde, würde ich dann auch wieder Tiere und Korallen halt dementsprechend ihren Lebensraum zerstören.
Absolut richtig. Und das hockt im Tiefseeschlamm, das ist 8000 Meter tief, das ist also auch technisch überhaupt nicht umsetzbar, dass du da Plastik wieder rausholst oder zwischen den Korallenriffeln rumgiggelst und da irgendwie dein Plastik raussaugst. Das ist technisch nicht machbar.
Also auch
nicht.
Da haben wir es einfach verkackt, das bleibt da unten.
Ich glaube schon.
Und wir müssen einfach schauen, dass es halt nicht in die Meere kommt. Das sehe ich auch so. Also der Ansatz ist tatsächlich da, dass man Leute dafür sensibilisiert, besser und achtsamer mit Müll umzugehen, dass wir einfach noch mehr Möglichkeiten erfinden und umsetzen, Cradle to Cradle, dass Dinge einfach wieder benutzt werden. Weil es ist auch so, ich glaube, du warst auch schon mal auf einem Upcyclinghof.
Ja.
Also wie viel Prozent von einem gelben Sack werden bitte wiederverwendet? Das ist ein Witz.
Es ist wirklich ein Witz, tatsächlich. Und das ist so ein schönes Thema. Also wir haben ja das Recycling in Deutschland erfunden, sind auch Recycling-Weltmeister. Also heißt, wir setzen schon ganz, ganz viele Sachen um. Aber es ist lange noch nicht in dem Bereich, wie das die meisten Menschen denken, dass ich die gelbe Tonne befülle und dass davon 99% recycelt werden. Das geht gar nicht, leider. Weil die Kunststoffe verunreinigt sind oder weil sie gar nicht recycelbar sind. Es ist tatsächlich nur ein relativ kleiner Anteil und deswegen ist das, was die Lou macht, nämlich den Leuten zu erklären und aufzuzeigen, wie kann ich Dinge besser machen, verändern und eben einfach weniger Plastikmüll erzeugen. Ich glaube, das ist der aktuell richtige Weg, wie bei einem Herzinfarkt, vor dem das Meer nämlich ganz kurz steht, eine Sofortmaßnahme. Erste Hilfe leisten, jetzt sofort Plastik absolut einstellen. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt aktuell the way to go.
Und tatsächlich nicht nur in seinem eigenen Haushalt Dinge verändern, sondern auch auf die Straße gehen, politisch auch aktiv zu werden, Politiker und Politikerinnen so ein bisschen unter Druck zu setzen und zu sagen, hey, wir wollen, dass sich was verändert. Wir wollen, dass weniger Plastikverpackungen in unseren Supermärkten sind. Wir wollen, dass Wegwerfprodukte, was ja jetzt auch von der EU für 2021 verabschiedet wurde, dass Wegwerfprodukte aus Kunststoff wie Strohhalme, Wattestäbchen oder einmal Geschirr nicht mehr verkauft werden. Ne? Ja. So eine Dinge passieren ja nur, weil wir auch Druck ausüben. Wenn wir uns alle zu Hause hinsetzen würden und sagen würden, ach, scheißegal, das interessiert mich alles nicht, dann wäre gar nicht diese Ambition in der Politik da etwas verändern zu müssen. Deswegen, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ey Leute, geht doch auf die Straße, macht euer Mund auf, benutzt Social Media, verbreitet Fotos, wo euer Müll irgendwo rumliegt und macht die Politik darauf aufmerksam.
Absolut richtig. Und ich finde, das kann man sogar noch viel, viel mehr machen. Das ist mir persönlich noch zu wenig. Weil guck dir Länder an, dritte Weltländer wie Ruanda zum Beispiel, wo Plastik seit Jahren verboten ist, wo der Präsident einen Tag im Jahr immer mit Plastik sammeln geht, in Gummistiefeln so ungefähr. Wir sind in Deutschland echt eins der besten, krassesten Länder der Welt. Und wir kriegen das nicht auf die Reihe, Plastik an den richtigen Orten und Enden zu verbieten, was einfach totaler Schwachsinn ist. Wir können das locker machen. Und woran das liegt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde, das ist so eine 50-50-Geschichte. 50% politisch motiviert. Das heißt, klar, es braucht Gesetze, um Menschen zu verändern. Aber 50% liegen bei uns, wie du sagst, auf die Straße gehen, selber bei sich zu Hause die Politik machen, selber bei sich anfangen. Und auch ich habe vor 5 Jahren noch Q-Tips verwendet mit einem Plastikstiel. Die sind heute bei mir aus Papier. Ich habe vor 5 Jahren noch die Zahnbürste aus Plastik gehabt. Heute ist meine aus Bambus. Ich habe den 6er-Pack Wasserflaschen nach oben getragen, der im Auto quietscht, mit Folie ummantelt. Heute habe ich dann Sodastream stehen. Also du kannst ja im Kleinen bei dir zu Hause super viele Sachen Richtung weniger Plastik verändern. Das geht schon sehr, sehr gut.
Voll. Und auch ohne, das ist mir nochmal auch wichtig zu sagen, ohne dass man sich halt was verbieten muss. Total. Ne? Weil Menschen haben immer Angst, etwas zu verändern, wenn sie dann auf etwas verzichten müssen. Aber der Verzicht ist gar nicht da. Man muss einfach nur Sachen umstellen und die tun halt auch überhaupt nicht weh.
Das stimmt. Jetzt würde mich aber mal interessieren, da ich ja politisch überhaupt nicht bewandert bin, aber du triffst dich in letzter Zeit super viel mit Politikern und sprichst ja ganz, ganz verschiedene Themen an und Plastik ist sicherlich auch dabei gewesen. Jetzt würde mich mal interessieren, was sagen die denn dazu? Machen die was? Nehmen die das mit? Verändern die Dinge? Was ist denn da die Meinung aktuell?
Ja, die Hauptaussage ist tatsächlich immer, dass es gar nicht so einfach ist, dass nicht alles so schnell geht.
Ja, aber ganz kurz. Das muss man einfach wissen. Wir haben keine Zeit.
Richtig.
Es ist nicht so, dass wir 20, 30 Jahre warten können. Es muss jetzt was passieren. Wir können nicht warten.
Genau das sage ich dann auch immer. Ja. Aber dann ist halt die Aussage, ja, wir können das nicht allein entscheiden. Und das braucht halt immer seine Zeit. Siehst du ja auch an dem EU-Gesetz, ja, mit dem Plastikverbot. Das ist schön, dass wir das jetzt verabschiedet haben. Aber wann tritt es ein? 2021. Mhm. Ja, also wir brauchen jetzt noch 2 Jahre, damit wirklich Plastikstrohhalme, Plastikbesteck, dieser ganze Scheiß aus irgendwelchen Supermärkten oder dem Einzelhandel verschwindet. Das ist etwas, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Natürlich weiß ich das nicht alles von heute auf morgen. Das hat alles seine Strukturen und die können nicht einfach so schnell dementsprechend gebrochen werden. Aber mir dauert das alles auch zu lang. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich mit meiner Reichweite an die Politiker und Politikerinnen herantrete, meine Meinung sage und vielleicht auch noch mal so ein bisschen Druck darauf ausübe und dann zeige, hey, da draußen, da sind über 350.000 Menschen, die folgen mir und die sind meiner Meinung, nämlich, dass wir was verändern müssen.
Ganz genau. Und ich glaube, man kann es ja vielleicht nicht als Druck sehen, sondern Druck ist ein doofes Wort, eben Druck aus, sondern vielleicht als Support. Leute, das sind super viele Menschen, die wollen was verändern und die sind für unseren Planeten. Das sieht man bei den aktuellen Protesten Fridays for Future. Und das ist auch irgendwie so ein Gefühl, was ich habe in den letzten Jahren. Also ich sag mal, vor 5 Jahren bin ich manchmal mit meiner Meinung irgendwo angestoßen oder keiner hat mir zugehört und die Leute haben gesagt, ja, Plastik, dies, das. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, total, seit Greta und seit dem Bienenreferendum in Bayern, irgendwie hat sich was getan in Deutschland.
Es bewegt sich was.
Das Gefühl, es bewegt sich jetzt tatsächlich was. Und man darf nicht immer denken, ach, ich bin zu klein und ich kann eh nichts ändern. Nee, jeder Einzelne hat einen Rieseneffekt, weil du bist ja nicht alleine, sondern es machen ja in deiner Stadt 1000 Menschen mit und es ist in deiner Schule, als Lehrer hast du eine Vorbildfunktion, du hast Freunde, mit denen du darüber sprichst, du kannst selbst Eltern und Großeltern heutzutage noch verändern. Das breitet sich ja im Prinzip aus wie ein Virus aktuell, dass Menschen sich Umwelt, Klima, Plastik und so weiter beschäftigen. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit ein positives Gefühl. Ich glaube, wir verändern uns aktuell, gerade auch in Deutschland, in die richtige Richtung. Und es hat endlich mal so einen Klickeffekt gegeben. Es passiert jetzt wirklich was.
Ja, und auch nochmal zu dem Thema, dass man was bewirken kann. Ganz, ganz wichtig ist mir nochmal zu sagen, geht wählen. Geht wählen und schaut, wen ihr wählt. Weil egal, welche Wahl wo ansteht, man muss immer ein Kreuz setzen, damit man überhaupt irgendwas tut. Und das gehört halt auch dazu. Das gehört auch zum Thema Plastik, das gehört auch zum Thema Klimawandel, weil wenn wir das nicht machen, sitzen wir nur zu Hause und bewirken damit gar nichts.
Was scheiße wäre.
Richtig.
So. Ja, genau. Mir fällt es ganz, ganz schwer zu wählen. Ich weiß nie, was ich machen soll. Ich bin auch, keine Ahnung, muss man einen Wahl-O-Mat eingeben, man muss sich super viel durchlesen, man ist am Ende, fühlt man sich immer so ohnmächtig politisch irgendwie, dass man doch nichts ändert und dann wählt man lieber eine Spaßpartei und ich tue mich damit wirklich schwer, aber ich muss mich, glaube ich, mehr damit beschäftigen.
Genau, und wenn du nicht wählen gehst, fehlt diese Stimme
und dann ist da
vielleicht komplett die falsche Partei in der Führungsposition. Das will man ja auch nicht.
Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall.
Aber jetzt schweifen wir ja schon mal ein bisschen erlebt. Politisch ab, ne?
Das dürfen wir nicht machen. Jetzt, ich möchte den Leuten aber gerne nochmal mitgeben, was sie denn, oder man, so eine als Vorbildfunktion, was mache ich und was können die das vielleicht nachmachen? So, ich gehe regelmäßig laufen und finde dieses Wort, finde ich ein bisschen komisch, dieses Plogging aus Schweden. Aber ich finde es auch total cool, weil ich habe es früher tatsächlich nicht gemacht. Aber heute gehe ich wirklich laufen und sammelt den Plastikscheiß auf.
Ja, mache ich auch. Es macht Spaß, oder?
Es macht auch Spaß. Und es ist tatsächlich, früher war ich ja Angler und mache das heute nicht mehr, der Fische wegen. Es ist aber wie so eine Art Jagdtrieb. Und ich fühle mich besser, je mehr ich aufhebe und in den Mülleimer schmeißen kann. Und ja, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn man so einen Strandspaziergang macht mit jemandem, der einem wichtig ist. Und dann geht man am Strand lang und kommt mit riesig gefüllten Mülltüten nach Hause, voller Plastik. Auch das gehört dazu. Also das kann man schon machen. Ich sehe ganz viele Menschen, direkt auch hier vor meiner Haustür, da liegt ein Plastikstück irgendwo rum, ein Joghurtbecher oder irgendwas, wurde verweht und die laufen 20 Mal am Tag dran vorbei.
Ey, genau so ist es.
Und ich check das nicht. Warum hebt man das nicht auf? Klar, man hat irgendwie diesen Gedanken, ja, ich war das ja nicht. Also muss ich es auch nicht wegräumen. Ja, darum geht's nicht.
Aber es ist viel cooler. Du bist dann, hast so eine Vorbildfunktion dann irgendwie und zeigst halt anderen, hey, ganz ehrlich, es ist nicht peinlich, Müll aufzuheben.
Das ist super
genau,
cool.
Ja, es ist super cool und genau richtig. Und ich war letztens auf Sylt, das wollte ich dir auch noch erzählen. Da bin ich auch spazieren gegangen und war alles ganz romantisch, alles ganz toll. Und wir hatten so ein Stückchen, da sind wir einmal nach vorne und einmal nach hinten gegangen. Und da lag halt auch so eine Plastiktüte rum. Und wir hatten schon gesammelt, wir hatten unseren Jutebeutel mit und haben halt gesagt, okay, wir lassen jetzt mal die Tüte liegen, weil auf dem Rückweg heben wir sie sonst auf und wir gucken mal, ob die Leute hinter uns diese Tüte aufheben. Und ich verspreche dir, Robert, es sind bestimmt 15 Leute gewesen, die sind alle daran vorbeigegangen und keiner hat diese Tüte mitgenommen. Wir haben sie nur auf dem Rückweg eingepackt und das hat mich irgendwie so erschrocken, wo ich dachte, hey, ganz ehrlich, ihr wollt alle diesen Strand benutzen, ihr möchtet hier alle ein schönes Erlebnis haben, dann tut doch auch was dafür und hebt diese Tüte auf.
Absolut.
Nichts, da war gar nichts.
Es gehört ja auch gar nichts dazu. Also ich meine, diese Tüte ist nicht hochgiftig und man kriegt jetzt nicht eine super tödliche Krankheit, nur weil man eine Plastiktüte beim Strand aufhält.
Man kann sich auch danach die Hände waschen, ne?
Es ist alles
kein Problem.
Halb so wild. Das finde ich auch. Und wichtig ist, dass man, glaube ich, versteht als Mensch, naja, das ist ja, der Strand gehört allen Menschen dieser Welt. Und die Erde gehört allen Menschen dieser Welt. Das ist unser Planet und den müssen wir gefälligst auch sauber machen. Und was für mich wirklich so an dieser Stelle nochmal super erschreckend war, dass selbst, ich habe mit Amazonas-Indianern gelebt, 5 oder 6 Tage vom nächsten Supermarkt weg, am Arsch der Heide, mitten im Dschungel und trotzdem lag da Plastik rum. Das ist einfach überall. Ich war auf einer Meeresschutzkonferenz, da wurde gesagt, es befinden sich bis zu 1 Million Plastikteilchen pro Kubikmeter Schnee in der Arktis. So, egal wo du hingehst, dieser Kram ist überall und wir müssen uns wirklich dringend drum kümmern. Du kannst nicht sagen, naja, in 10 Jahren beschließen wir in der EU vielleicht mal Plastik zu verbieten und so weiter, so grundsätzlich. Nee, wir müssen es jetzt angreifen, jeder Einzelne und so fort. Und jetzt würde mich aber nochmal interessieren, du bist ja nun super grün und Anti-Plastik und dies und das und hast auch einen eigenen Shop und ich will keine Werbung machen, aber mich würde es jetzt interessieren. Mhm. Du verkaufst einen Haufen Sachen, die Alternativen zu Plastiken darstellen.
Mhm,
und, genau. Aber wie ist denn jetzt zum Beispiel auch, verschickst du auch CO2-neutral mit Nicht-Plastik-Papierband oder Nicht-Plastik-Kartons oder nicht in Folie eingepackt? Keine Ahnung. Weil was ich festgestellt habe, ist, dass Unternehmen, die ja Dinge seit Jahren so machen, denken, wir machen das seit Jahren und das ist eben auch in Ordnung so. Aber man kann sich ja auch verändern. Ich war zum Beispiel mal bei Audi und habe einen Vortrag gehalten vor den ganzen Mitarbeitern und so weiter und vom Vorstand. Und die haben danach, es ging um Plastik, und die haben danach gesagt, scheiße, wir haben immer unseren Kindern bei der Werksführung so Luftballons am Plastikstiel und einen Kugelschreiber mitgegeben und so aus Plastik. Das wird eingestellt. Also Unternehmen können sich auch ändern.
Genau.
So, und was machst du denn? Du hast ja auch so eine Art Unternehmen.
Ja, da setze ich mal gleich an. Für mich war es am Anfang natürlich ganz, ganz wichtig zu gucken, wie stelle ich mich auf, wie kann ich wirklich umweltfreundlich das Ganze machen. Weil man muss natürlich auch ehrlich sagen, verschicken ist nicht umweltfreundlich. Aber Menschen, die auf dem Dorf leben, die haben nicht die Möglichkeit, anders an meine Produkte heranzukommen und irgendwie dann Müll einzusparen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ein Online-Shop macht schon Sinn, auch wenn es nicht CO2-neutral ist. Aber ich muss gucken, wo ich wie mitarbeite. Und ich sammle mir zum Beispiel die Schuhkartons und überhaupt Kartons aus den Nachbardörfern und Läden zusammen, die sonst weggeschmissen werden, und benutze die, um zu verschicken. Dann gibt es bei mir auch kein Plastikklebeband, also es gibt nur Papierklebeband. Und es kommt auch kein Lieferschein und kein Zettelchen. Es kommt nichts mit in den Karton. Da wird einfach noch reingeschrieben, liebe Grüße und viel Spaß mit deinen Produkten. Mhm. Aber so spare ich halt auch nochmal. Verpackt wird mit altem Zeitungspapier, das ich auch von den Nachbarn bekomme. Also so muss ich eigentlich nichts neu irgendwie mehr anschaffen oder dann wieder Müll produzieren. Und das wird sehr gut angenommen, was mich natürlich freut, weil ich so immer mehr Produkte in die Laufbahn kriege, die nachhaltig sind, umweltfreundlich und halt Müll einsparen.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich stelle das ja fest, je älter ich werde und je mehr die Zeit voranschreitet, ich lerne jeden Tag irgendetwas Neues, was ich auch noch machen kann.
Ja.
Und was mich überhaupt nicht einschränkt. Und das fängt dabei an, keine Ahnung, wenn du Autogrammkarten druckst, dass die mit veganer Farbe auf CO2-neutralen Umweltpapier gedruckt sind. Und zack, hast du schon wieder die Umwelt nicht geschädigt, einfach nur, weil du einen Schritt weiter gedacht hast. Also, und so stelle ich das wirklich fest, egal mit welchem Produkt, egal was man tut, welchen Job man hat, welches Unternehmen, was man macht, man kann überall Dinge verbessern. Und es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Und nur wenn man stillsteht, ist man ein Trottel. Und wenn man sich weiterentwickelt, ist man halt einfach clever. Und was wir nicht vergessen dürfen, nochmal, wir hocken alle auf demselben Planeten. Also wir müssen etwas tun. Ganz, ganz wichtig. Und jeder kann bei sich selbst easy anfangen. Und ganz wichtig, ohne sich selbst zu beschränken. Und dann, klar, Recycling ist allen ein Begriff. Also man nimmt Plastik, man schreddert das zum Beispiel klein und macht daraus neues Plastik oder so. Oder verfeuert das und erstellt damit Energie. Aber es gibt natürlich auch Upcycling. Ich bin damit mal in Berührung gekommen, weil ich arbeite mit verschiedenen Umweltschutzorganisationen im Bereich Geisternetze. Das heißt, die Netze, die übrig bleiben bei der Fischerei, die irgendwo abreißen, die durchs Meer driften, dort für 500 Jahre lang Tiere fangen und so weiter. Also quasi die Konsequenz unseres Fischessens, die da draußen rumtreibt, in Form von über 10.000 Netzen und Netzteilen.
Spannendes Thema.
Pro Jahr, geiles Thema. Und was macht man jetzt damit, wenn man zum Beispiel so ein Netz findet? In manchen Häfen steht dann ein Container und dann kann man das Netz reinpacken, das wird abgeholt und wird upgecycelt. Das heißt, man nimmt diesen Kunststoff, woraus diese Netze sind, und macht da zum Beispiel, keine Ahnung, Brillengestelle draus, Brieföffner, Klamotten, T-Shirts, dies, das. Also das gibt es auch, dass man das Kunststoff, was existiert, upcycled, also wiederverwendet für etwas anderes, ohne das jetzt großartig zu verändern, also recyceln. Ne?
Aber das ist wirklich eher noch selten der Fall. Ne? Also wir waren ja auch beide auf dem Recyclinghof und haben da beide, glaube ich, festgestellt, ey, das ist ein Witz, was eigentlich aus so einem gelben Sack, den wir ja immer so schön pflegen und ne, alles sammeln und teilen, was wir an Plastik und Müll bekommen, dass da wirklich nur wenige Prozent wirklich wieder recycelt werden.
Das war für mich auch sehr erstaunlich. Und das im besten Recyclingland der Erde.
Richtig.
Und dann kann man sich mal überlegen...
Wir haben es ja auch erfunden.
Ja, eben. Und dann kann man sich mal überlegen, wie viele Länder machen denn eigentlich Recycling, Upcycling und so weiter. Das sind ja wirklich bei 200 Ländern auf dem Planeten die wenigsten. Und das ist echt ein Problem. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir in Deutschland produzieren mit am meisten Plastikmüll weltweit. Also wir sind da ganz vorne an der Spitze neben den Amerikanern. Es sind über 40 Kilo Plastikmüll pro Kopf pro Jahr. Das sind natürlich abartige Zahlen, weil kein anderes Land ist so dämlich und verschweißt eine Packung, eine Scheibe Käse in Plastik, packt das in eine Plastikpackung und trägt es in der Plastiktüte nach Hause.
Ist richtig.
Ey, das macht mich manchmal so verrückt. Und ich habe aber teilweise auch das Gefühl, dass sich gerade Supermarktketten aktuell ziemlich umstellen. Ne? Also ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich war mal bei Rewe und bin verrückt geworden, weil ich kaufe gerne Radieschen, habe die jahrelang immer gekauft. Du schnappst dir so einen Radieschenbund, der alles voller Erde macht, der auch feucht ist und deinen Beutel durchweicht und so, das ist natürlich Mist. Und dann haben die Radieschen eingeschweißt. Dann komme ich dahin, eingeschweißte Radieschen. Braucht kein Mensch, ich habe mich tierisch aufgeregt, ein Video gemacht, das wurde 1000 Mal geteilt und eine Woche später hatte Rewe die Radieschen wieder ganz normal. So, die haben heute angefangen, die Gurken nicht mehr einzuschweißen, gerade die Biogurke. Es gibt viele Kampagnen und es gibt diese schöne Kampagne auch immer, nimm doch einen Jutebeutel statt einer Plastiktüte oder eine Papiertüte statt Plastiktüte.
Genau, steht jetzt immer ganz oben bei denen an der Kasse.
Ja, aber ich habe es neulich bei dir irgendwo auf Instagram, glaube ich, gesehen. Du hast auch, glaube ich, mal so einen Fakt rausgehauen, wie oft man dann zum Beispiel einen Jutebeutel benutzen muss oder eine Papiertüte, bevor sie überhaupt eine Plastiktüte ersetzt oder weniger schädlich ist.
Ja, genau. Also erstmal muss man dazu sagen, dass viele immer denken, diese Papiertüten, weil die so schön braun sind, ne, dass die wirklich aus Altpapier, recyceltes Papier ist, das ist natürlich Bullshit.
Wie ist es denn dann?
Genau, das sind immer meistens Frischfasern, die einfach gebleicht werden und dann mit Chemikalien halt bearbeitet werden. Und das ist natürlich auch wieder absolut nicht umweltfreundlich und tut unserer Natur überhaupt nicht gut.
Aber sieht gut und braun aus.
Sieht gut und braun und öko, ne? Und deswegen greift man dann natürlich zur Papiertüte. Da muss man natürlich unterscheiden, wenn ich jetzt die Papiertüte habe und es regnet, hält die? Oder wäre dann, wenn ich meinen Jutebeutel nicht mit habe, eine Plastiktüte besser gewesen, die ich dann noch mal ein paar Mal wieder benutzen kann?
Meine Güte, es ist super schwierig, auch alles richtig zu machen.
Es ist super schwierig. Und auch ein Jutebeutel, den du dir zulegst, den musst du erst mal locker über 70 Mal benutzen und mitnehmen, damit du in der Bilanz wirklich genauso gut dastehst, als hättest du dir eine Plastiktüte oder eine Altpapiertüte geholt.
Das ist das typische Elektroauto-Problem. Ist denn nun das Elektroauto besser als ein Dieselfahrzeug oder muss man das erst 200.000 Kilometer gefahren sein, damit es besser ist?
Das ist also, doch auch nochmal eine schöne Podcast-Folge.
Ja, ist auch echt nochmal ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema, ist auch ein sehr wichtiges Thema. Aber tatsächlich, ich glaube, ich benutze meine Jutebeutel schon viele Jahre und ich war damit bestimmt schon 70 Mal einkaufen. Also bin ich besser als eine Plastiktüte.
Richtig. Und ich sage halt immer, genauso wie man damals zur Schule in seinem Ranzen sein Etui immer dabei haben musste und sonst einen Strich bekommen hat und Ärger bekommen hat, genauso kann man sich doch in seine Tasche immer einen Jutebeutel einpacken oder zum Beispiel einen wiederverwendbaren Becher. Und wenn du das lernst und dich darauf trainierst, dass du es immer dabei hast, dann kommst du auch gar nicht in diese Situation, dass du jetzt drüber nachdenken musst, kaufe ich mir jetzt eine Plastiktüte oder muss ich jetzt so eine Papiertüte mitnehmen?
Es ist wirklich sehr einfach. Jutebeutel einstecken, Bums aus Ende, fertig. So, und mein Gemüse stecke ich heute mittlerweile in so ein kleines Säckchen, wo ich meine Kartoffeln kaufe. Obst und Gemüsenetze, ganz genau. Und geil auch nochmal mit deinem Coffee-to-go-Becher. Ich habe das Gefühl, also früher hat man sich den Mund fusselig geredet mit den scheiß Coffee-to-go-Bechern und heute sehe ich super viele Menschen mit einem wiederverwendbaren Coffee-to-go-Becher. Richtig. Und neulich war ich an der Raststätte, weil ich muss super viel Auto fahren, leider, und habe aber immer meinen Coffee-to-go-Becher dabei, holte mir einen Kaffee und eine Frau neben mir, so mittleren Alters, um die 50, guckte mich an und machte so, aha, gut. Sag ich, ja, richtig, gut. Und das war so ein cooles Erlebnis, weil das war das erste Mal die Anerkennung für meinen Coffee-to-go-Becher. Ja, und so muss man das auch machen. Und was ich aber persönlich auch mache, ist Menschen ansprechen. Also ich bin regelmäßig in Cafés. Also mein Lieblingscafé in Kiel ist das Café Liebling. Und da war ich früher immer und dann haben die mir immer, ich trinke dann ein bestimmtes Getränk und da war früher ein Strohhalm drin. Und habe ich immer gesagt, nee, bitte ohne Strohhalm. Dann waren die schon super genervt und haben gesagt, ja, Robi, du kriegst es wieder ohne Strohhalm. Und heute gibt es überhaupt keine Strohhalme mehr da. Und es ist so eine geile, positive Veränderung. Und die Coffee-to-go-Becher sind aus recycelbaren Materialien und obendrauf der Deckel ist aus Maisstärke. Also es ändert sich auch super viel. Und wenn es einen Strohhalm gibt, dann ist der aus einer Nudel zum Beispiel oder aus echtem Stroh, so wie früher. Also das ist so geil anzusehen, dass sich auch wirklich hier und da super viel tut. Und das ist ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und da merkt man ja dann nochmal, Mund aufmachen hilft halt. Ja, ne? Dinge sagen und ansprechen. Und vielleicht auch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ach so, die sind ja auch noch da.
Ich habe das vergessen,
dass die noch da sind.
Auch für euch, wenn ihr euch irgendwas auffällt, dann sprecht auch die Unternehmen an. Geht zu Rewe oder in einem Supermarkt, in dem ihr seid und sprecht es an. Oder auch in einem Café und sagt, hey, da könntet ihr noch was verbessern. Ich mache das jedes Mal, wenn ich in einem Hotel bin, dass ich danach denen eine kleine Rezension schreibe und sage, hey Leute, da und da, überlegt doch mal, ob ihr da noch was nachhaltiger machen könntet. Und die sind meistens sehr dankbar dafür, ja. Weil man kann auch nicht immer alles komplett im Blick haben und an alles denken. Das ist menschlich, dass man nicht alles richtig macht und von daher sollte das eher ein Miteinander sein, als mit erhobenem Zeigefinger was zu machen.
Das sehe ich persönlich ganz genauso. Und so geht es mir tatsächlich auch. Bisher hat noch niemand gesagt, nö, interessiert mich nicht, ist mir doch scheißegal, sondern die haben alle gesagt, aha, wusste ich gar nicht, ja, muss ich mich mehr ins Thema einlesen. Also man kann mit seiner persönlichen Meinung, wenn man die gut rüberbringt und einigermaßen diplomatisch ist, auch das musste ich erst lernen, tatsächlich Dinge wirklich verändern, wenn man sie einfach anspricht. Das ist ganz easy. Und was noch einfacher ist, wenn man nicht so gerne redet oder nicht sich traut, jetzt mit jemandem zu sprechen, ist eine App benutzen. Replace Plastic,
ja.
ToxFox, CoCheck. All diese Apps helfen euch ja tatsächlich, genau. Mit weniger Plastik auszukommen, Plastik zu reduzieren oder Unternehmen darauf hinzuweisen, ey, hier ist Plastik, das ist vielleicht unnötig, denkt mal drüber nach. Also es gibt mittlerweile super viele Apps und da kann man sich ja zu Tode googeln, so ungefähr, was man da alles besser machen kann, welche Apps man verwenden kann. Und natürlich könnt ihr uns auch immer fragen, wir packen das in die Links und so weiter, dass man, let me google that for you, let me
Ecosia
that for
you. Ja, du hast das zugelernt, super.
Guck mal, Folge 2 und ich weiß immer noch nicht, was Ecosia überhaupt ist.
Ich glaube, wir machen darüber nochmal eine kleine Extra-Folge.
Gib nur mal eine ganz kurze Einführung.
Das ist eine Suchmaschine, genauso wie Google, aber eine nachhaltige. Das heißt, immer wenn du was suchst, wird dafür dann immer ein Baum gepflanzt.
Ah.
Das macht Google natürlich nicht und dementsprechend unterstützt du damit also ein nachhaltiges Projekt und deswegen findest du eigentlich bei Ecosia alles, was du auch bei Google finden
aber
würdest.
Aber es ist genauso gut, ja.
Man sagt, es gibt manche Dinge, die man über Ecosia nicht so super findet wie bei Google, aber ich komme mit dem, was ich immer suche, komme ich damit super aus. Also es ist auch tatsächlich meine Startseite, wenn ich meinen Browser öffne.
Genau. Okay, kannte ich noch nicht. Siehst du, wieder was dazugelernt.
Packen wir euch auch einfach mal in die Links wieder, genauso wie die Apps, die Robert vorgestellt hat, damit ihr euch die dann nochmal anschauen könnt.
Es beschäftigen sich super viele Menschen mit dem Finden von Alternativen zu irgendwelchen Plastiksachen, die es aktuell gibt. Es beschäftigen sich Menschen weltweit mit Beach-Clean-Ups und mit Ocean-Clean-Ups und es passiert super viel. Und ich habe wirklich jetzt das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt, nicht desto demotiviert wird man, weil alles scheiße ist, sondern ich habe echt das Gefühl...
Nee, also so eine Gruppenmotivation, ja. Oder? So eine Gruppendynamik, absolut. Die da stattfindet und man hat einfach Bock, auch was dazu beizutragen. Ja. Ich habe so viele Follower, die mir schreiben, Lou, wie kann ich helfen? Ich würde so gerne irgendwas machen. Wenn die sehen, ich bin am Strand, mache ein Beach-Cleanup, die wollen da hinkommen. Die sagen, hey, nee, das ist mir zu weit, ich mache bei mir ein Cleanup parallel. Das ist super geil, ja. Super geil zu sehen.
Es klappt wirklich gut. Ich gehe an eine Schule, erzähle das, zeige die Bilder und die gehen einmal im Monat Müll sammeln
mit den Lehrern. Die Kleinsten sind eh die größten Umweltschützer.
Finde ich auch. So. Und deswegen lassen wir euch jetzt aus diesem Podcast Folge 2 einfach raus. Nicht mit einem Scheißgefühl, klar. Wir wollen euch auf jeden Fall aufzeigen, da draußen brennt die Luft wirklich an allen Ecken und Enden. Wir müssen was tun, aber viele Menschen tun bereits was. Und vielleicht auch ihr habt jetzt noch mal ein bisschen nachgehört, was man noch so für Tipps sich einholen kann. Und ich glaube, es ist eine aktuell sehr schwierige Zeit auf der Welt, aber es ist auch eine sehr motivierende Zeit. Es ist eine große Chance, die wir alle gerade haben.
Und es ist machbar. Also wir können da was verändern, wir können da was machen, noch können wir das. Und wir haben das Potenzial, den Mut und die Motivation. Und jetzt heißt es einfach Podcast ausmachen und halt loslegen.
2:12 ist es. Und jetzt müssen wir langsam loslegen. 2:12 ist nicht mehr lange. Also in diesem Sinne, Luisa Dellert.
Robert Marc Lehmann, der Umwelttalk.
So ist es. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Und tschüss.